Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Ohne viel Gerede springen wir rein in unser Gespräch über Night Country, die vierte Staffel von True Detective. Ab Minute 19 und 30 Sekunden in etwa gibt es Spoiler. Siehe dazu auch Timecodes. Also, soll ich einen Timer stellen, wenn ihr darüber hinaus nicht hören wollt. Jetzt geht's los. Bei True Detective ist es sinnvoll, wenn wir vielleicht erstmal versuchen, Spoiler frei zu sprechen. Und dann den Spoiler ganz am Schluss machen. Weißt du, wenn es eine lange Folge ist, hab ich mir gedacht, dann machen wir die Spoiler ganz am Schluss und dann muss keiner Spoiler überspringen, sondern kann einfach sagen, so, ich bin jetzt raus. Deswegen, so. True Detective, da kann ich auch mal kurz meine Notizen wieder vorholen. Lustigerweise habe ich über die Musik geredet, ohne meine Notizen anzugucken. Weil ich es aber auch alles im Kopf hatte. True Detective, die vierte Staffel, ist auch so ähnlich wie Granddaddy, so eine Late Return. Also es ist nicht ganz so viel Zeit vergangen zwischen der letzten Staffel True Detective und dem letzten Album Granddaddy. Die letzte Staffel, die dritte Staffel, nee, oder? Ja, Granddaddy war 2017 und die letzte Staffel, dritte Staffel True Detective war 2019. Und ich glaube, insgesamt sind die Kritiken sehr gut. Es ist wohl auch eine der meistgesehenen Sendungen auf HBO oder jetzt dem Streamingdienst Max. Und ich glaube, es kommt auch überwiegend gut an. Ich selber muss auch sagen, ich glaube, ich fand so jetzt beim Gucken auch, also ich fand die dritte Staffel schon deutlich besser als die zweite. Aber da muss man vielleicht erstmal noch über was ganz anderes reden, weil ein Stück weit ist das Ganze ein Etikettenschwindel. Also man muss dazu sagen, die Sendung ist nicht mehr unter Regie und nicht mehr aus der Feder von, oh Gott, also Nick Pizzolatto, der Typ, der die ersten drei Staffeln von True Detective geschrieben und ab der, ich glaube, dritten auch Regie geführt hat, ist nicht mehr involviert. Stattdessen die mexikanische Filmemacherin, die hat unter anderem so einen Folk-Horror-Film namens Tigers Are Not Afraid gemacht. Und die ist, das ist der amerikanische Titel, ist im Original, glaube ich, auch Spanisch. Und die hat eine Idee gepitcht bei HBO für eine Show namens Night Country und die haben dann gesagt, lass uns daraus doch True Detective machen. Und dann hat sie nicht Nein gesagt. So. Mhm. Und insofern wurde das also repurposed und dann umgelabelt, weil klar können sie dann die Marken, die Brand Recognition, also den Wiedererkennungswert der Marke nutzen. Aber das ist auch das erste Mal, dass eben eine Staffel einen Untertitel hat, um so eine gewisse Eigenständigkeit zu zeigen. Es hebt sich auch so ein bisschen ab, aber hat eigentlich vom Style her, finde ich, passt es schon als vierte Staffel von True Detective. Und also der Nick Pizzolatto hat sich wohl auch auf X, glaube ich, nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wie er dann irgendwie sehr, sehr abfällig das Ganze kommentiert hat. Und ich weiß nicht genau, ob das auch in eine sexistische Richtung ging. Wobei, da muss man vielleicht auch aufpassen, weil eine Show von Frauen produziert, auch mehrheitlich geschrieben, oder ich glaube, es kann sogar sein, dass die Frau, dass sie Isa Lopez sogar alles geschrieben hat. Und ich meine, sie hat auch bei allem Regie geführt. Dass jetzt jegliche Kritik daran direkt frauenfeindlich ist, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute so, zumindest. Ich habe mindestens einen Podcast dazu gehört. Es gibt auch einen offiziellen HBO-Podcast zur Serie. Und ich glaube, dass es so in der Fan-Community Leute gibt, die jetzt so sagen, ja, ist ja jetzt alles so woke und weiß nicht was, also weil es auch ganze sehr starke Thematik hat. Aber ich rede schon zu viel drumherum. Also, die vierte Staffel ist komplett neues Setting, und zwar in Alaska zu Beginn und dann auch während der Polarnacht, also kein Sonnenaufgang mehr, die ganze Zeit dunkel. Jodie Foster als Polizeichefin, heißt sie Liz Danvers, und die ehemalige Boxerin Kelly Rice, die selber halb, ich glaube, Dominikanerin, ich bin aber nicht ganz sicher, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, die andere Hälfte, also ihr Vater, ihre Mutter ist amerikanische Ureinwohnerin, und die spielt einen Alaska State Trooper namens Evangeline Aber sie hat auf jeden Fall einen
Navarro.
Navarro, danke. Weil sie hat nämlich einen Latino-Vater in der Serie. Sie spielt halt, ihre Figur ist halt eben auch auf dem Mixed, aber halt eben auch mit einem Inuit-Background. Und die Serie ist thematisch schon stark, geht stark um das, also wenn man Wind River gesehen hat, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der Film, da wird es jetzt auch demnächst eine von Netflix produzierte Fortsetzung geben mit anderen Hauptdarstellern, wo die Kelly Reese auch mitspielt. Und die selber ist auch, die Kelly Reese ist sehr engagiert in dem Movement hier Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, weil es ist ja wirklich ein Problem, dass viel mehr Frauen und Mädchen unter amerikanischen Ureinwohnern entführt und oder also vermisst werden und oder umgebracht werden. Und das ist wirklich und das ist auch ein Stück weit so der thematische Bogen der Staffel. Wobei und was eben die Serie auch, die Staffel auch weiterhin macht, ist immer so damit spielen, was ist real, was ist nicht real und so Horrorelemente zu haben, dass man so immer an der Grenze zum Übernatürlichen ist. Und vielleicht geht das sogar noch ein bisschen weiter als in anderen Staffeln von. Wobei ich glaube, es war schon in der ersten und zweiten Staffel auch schon so, so ein Ding. Also ich muss sagen, mir hat es insgesamt sehr gut gefallen, auch wenn es Schwächen, wenn es einige Schwächen gibt. Wie siehst du das Ganze so grob?
Ja, ich habe da auch so das Gefühl, ich muss eigentlich nochmal, weil ich weiß, wir haben sehr intensiv über die dritte Staffel ja gesprochen, aber ich kann mich fast nicht mehr dran erinnern.
Ich hab null Erinnerungen, außer dass die dritte Staffel, ich glaube, es endet damit, dass der Mahershala Ali nachher, das spielt ja über einen längeren Zeitraum, ich glaube, fängt in den 80ern an, und nachher ist er ein alter Mann, irgendwie 2015.
Und hat so, glaube ich, drei Zeitebenen, ja.
Genau, und ich glaube, er ist am Schluss, und das ist dann auch so, dass er immer mehr vermischt, und ich glaube, am Schluss ist es auch so, dass er Alzheimer oder zumindest dement ist, Alzheimer hat oder dement ist, und eben dann auch selber dann für ihn die Zeit so durcheinander geht. Und das fand ich eigentlich noch interessant als Ansatz so. Aber
die erste Staffel wiederum, die ist schon so lange her bei mir, da kann ich mich einfach auch, da weiß ich nur noch, dass ich ein extrem ungutes Gefühl hatte beim Schauen, weil die wirklich so unheimlich ist und du die ganze Zeit das Gefühl hast, so, was ist jetzt da los? Und es auch so mit diesen pädophilen Ringen und irgendwelchen reichen Leuten, die dann so total verkommene Geheimnisse halt so haben, so. Die zweite Staffel war eher so ein bisschen untypisch, glaube ich, weil die so in L.A. spielte und mit korrupten Polizisten zu tun hatte. Und ich meine, aber was sich ja durchzieht, ist, es ist eine sehr, sehr männlich getriebene Serie bis jetzt gewesen. So. Ja. Und das wurde, glaube ich, auch dann zu Recht auch hervorgehoben, dass es jetzt wirklich ein starker Frauencast ist, dass es starke weibliche Rollen gibt, abgesehen von den beiden Ermittlerinnen. Jodie Foster auch eine extrem taffe, coole Rolle hat. Also das hatte ich gar nicht so erwartet, dass die auch wirklich so ein so kernig spielen kann. Ich hatte eher gedacht, oh Gott, hoffentlich wird das jetzt nicht zu sphärisch oder so, aber die ist ja schon wirklich ein ziemlicher Haudegen so.
Ja, das ist eigentlich sogar, ich würde sogar sagen, die ist ein ziemliches Arschloch.
hat auch sehr negativ konnotiert, genau. Und ja, also es hat ja wirklich auch so, geht sehr stark in so diese Mystery-Sache rein, hat aber halt auch dieses Ding von, ja, es geht um wirtschaftliche Interessen, es geht um Umweltverschmutzung, was eine große Rolle spielt. Also es hat sehr viele so aktuelle Topics, die dann so mit reinspielen. Wiederum auch auf Reddit, wo ich mich oft dann so popkulturell bewege, wurde die Serie extrem verrissen.
Das dachte, also habe ich nämlich gedacht, ja.
Wirklich kein gutes Haar daran gelassen, wobei das auch, da kann man schon, muss man auch schon ein bisschen aufpassen, so mit so wie da die Leute unterwegs sind, was da so Frauen-Männer-Ding so, weil ich glaube, Reddit nach wie vor sehr männlich getrieben ist, auch so als Community.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht sagen Incel, aber schon auch, ja.
Da muss kann man es sein, dass es Überschneidungen gibt, deswegen, aber ich wollte auch vorsichtig sein, dass ich sage, nicht jegliche Kritik an der Serie ist sexistisch, aber ich glaube, es gibt viele sexistische Kritik an der Serie. Ja. Und
ich hatte das dann auch irgendwann mal erfahren oder auch so gelesen, dass es halt so dieser Zusammenhang zu der True Detective-Reihe gar nicht so natürlich ist, dass das halt mehr so ein Afterthought war, dass man das so Und dadurch erklären sich so ein paar Sachen, die dann halt in der Serie eingebaut wurden,
Ja.
die dann aber nicht wirklich einen oder nicht wirklich aufgehen.
Ja.
Und es waren dann auch für meinen Geschmack ein bisschen zu viele so, im Guten könnte man noch sagen, Red Herrings, im besten oder im schlechteren Fall Sachen, die dann einfach so ein bisschen fallen gelassen werden oder vergessen werden oder wo man das Gefühl hat, die Serie nimmt sich zu viel vor. Fällt dann am Ende so ein bisschen in sich zusammen, so wo man eigentlich da denken könnte, da kommt noch mehr oder da erwartet man jetzt noch einen großen Knall und dann ist es dann doch
eher
so ein bisschen simpel. So.
Ja, ich glaube, mein Hauptproblem ist, dass die Serie eigentlich am Anfang sich mit manchen Sachen zu viel Zeit lässt und am Schluss fast ein bisschen zu gehetzt ist und sehr viele Sachen anfasst, ohne so richtig, also da ich mir gedacht, boah, das sind so viele Plot-Stränge, die dann, wie wichtig sind die denn wirklich so? Und aber ist dir, gut, wenn du als Reddit gelesen hast, dann kennst du auch die Verknüpfung zu Staffel 1, ne? Also diese sehr losen, was aber echt so, also ich glaube, man könnte fast sagen, so von der Reaktion her ist es wahrscheinlich so ein bisschen Fanservice, der nach hinten losgegangen ist. Weil es wird halt so. Also vielleicht erzähle ich einmal noch kurz so die Grundprämisse aus der ersten Folge, dass eben an einer im nördliches Polarkreis gelegenen Forschungsstation im ewigen Eis zu Beginn der Polarnacht, ich glaube, 8 Wissenschaftler von dieser Tsalau Research Station, die verschwinden. Und als dann irgendwie dann ein Lieferant kommt, der ihnen ihre neuen Nahrungsmittel liefert, findet er eben die komplette Einrichtung menschenleer vor. Es läuft irgendwie noch Twist and Shout aus einer Szene aus Ferris Bueller's Day Off. Ferris macht blau im Loop. Und als er dann da irgendwie sucht und die Sachen abstellt, findet er eine abgetrennte Zunge unter einem irgendwie in einem Küchentresen oder so. Und ich glaube, zu Ende der ersten Folge, das ist jetzt auch nicht zu viel verraten, werden dann eben die Wissenschaftler gefunden, allesamt nackt in abstrusen Posen im Eis erfroren, eingefroren. Und das ist so der Schockmoment der Folge. Und ich muss sagen, ich war so dermaßen hooked. Also das fand ich echt krass. Das jetzt noch, bevor wir, glaube ich, zu Spoilern kommen. Wo sind wir jetzt zeitlich? Okay, wir reden erst 12 Minuten. Bevor wir zu Spoilern kommen, würde ich noch sagen, ich glaube auch, dass es einfach besser gewesen wäre, hätte man gar keine Connections zur ersten Staffel gemacht. Weil das glaube ich nichts verraten. Es gibt so ein paar so visuell symbolische Sachen, die an diese Motive aufgreifen aus der ersten Staffel. Und dann gibt es so Sachen, so Namen, so einfach die nominell, also wirklich Name-Dropping sind, als Verbindung zur ersten Staffel und hat aber eigentlich nichts damit zu tun. Und ich finde, das ist so, wäre weniger mehr gewesen. Was ich noch interessant fand, als so Gedankenexperiment, weil es gab auf HBO in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob das alles zwischen, ich glaube, es war alles zwischen den zwei Staffeln True Detective, gab es ja auch Mare of Easttown mit Kate Winslet, da habe ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt, und Sharp Objects mit Amy Adams. Und in einem Podcast, den ich gehört habe, also das ist so ein Podcaster Team, die machen ganz viele so Fernsehkommentare, die nennen sich Bald Move, und die machen, die haben auch schon zu True Detective vorher und auch zu Westworld immer so Kommentar-Podcasts gemacht, wo die wirklich so Fan-Theorien und sowas auch besprechen und so. Und da hat eben einer von beiden die Hypothese aufgestellt, wie wäre das denn gewesen, wenn man gesagt hätte, das ist jetzt True Detective Sharp Objects oder das ist mehr auf Easttown Sharp Objects und hätte einfach diese eigenständigen Stories unter dieses True Detective-Label gestellt, um sie bekannter zu machen. Dann hätte es da auch Backlash gegeben. Und die Sachen waren aber eigentlich trotzdem sehr gut, so. Und das ist jetzt, also ich muss auch sagen, wenn sich da so ein bisschen löst, also ich finde, man sollte gar nicht mehr so sehr darauf Wert legen, dass es ein Universum ist, weil wir sind jetzt, also glaube ich, man sollte eigentlich jetzt durch sein mit diesen geteilten Universen, weil wenn eine Story für sich also ich finde, sie sollte für sich gut sein und nicht, ja, also das ist ähnlich wie bei Fargo gibt's, glaube ich, auch so komische Verknüpfungen zwischen den Staffeln, ne? Aber da ist trotzdem jede Staffel ihre eigene Geschichte. So, und das ist, ist im Endeffekt diese Serie auch. Also Night Country würde ich auch ähnlich wie bei Fargo sagen, könnte man genauso gut auch angucken, ohne die anderen Staffeln True Detective gesehen zu haben. Das ist nicht nötig.
Ja, oder halt mit einberechnet, dass man alles vergessen hat.
Richtig. Staffeln. Ja, ich konnte mich an nichts erinnern. Und ich bin aber auch reingegangen mit der vollen Erwartung, dass ich nicht wissen muss, was vorher war. So, aber dafür habe ich dann auch angefangen. Also ich habe den offiziellen Podcast gehört, aber der war mir dann zu sehr. Der war zu wenig folgenspezifisch, weil da haben sie so ein bisschen über alles Mögliche geredet. Da war dann auch Jodie Foster mal zu Gast, da war die Issa Lopez zu Gast. Also es gibt halt einen offiziellen Podcast, glaube ich, das sind genauso viele Folgen, 6, wie es Episoden der Serie gibt. Aber sie sind eben nicht, es ist schon so, dass sie dann Spoiler drin haben für die Folgen, aber es ist nicht so, dass sie wirklich die Folgen durchsprechen. Das, weil ich mag das gerne auch so den direkten, also mein Seherlebnis damit zu erweitern, dass ich mir nochmal danach eine Zusammenfassung anhöre und Leute darüber diskutieren und höre, was bedeutet das jetzt, spekulieren und so weiter. Ist auch manchmal dann interessant zu gucken, wenn man schon jetzt die nächste Folge gesehen hat, ich weiß mittlerweile schon, was es eigentlich ist, aber die denken noch da und da drüber nach. Ja, aber ich finde, das wurde wohl viel in Island gedreht, weil es wahrscheinlich tatsächlich leichter ist, in Island zu drehen, als in Alaska. Aber ich finde, es sieht schon sehr cool aus, ist sehr atmosphärisch, die Serie. Hat auch wieder, und ich finde, das ist auch so noch sehr im stilistischen Ton gehalten von den bisherigen Staffeln, ein sehr, sehr, sehr artsy Intro, ne? Dann aber auch mit teuer eingekauftem Song, Bury a Friend von Billie Eilish.
Ja.
Was ja indirekt der Titelsong zu ihrem Debütalbum ist, weil das heißt ja, kommt ja die Zeile drin vor, where do we go? When we all fall asleep, where do we go? Und das finde ich passt auch irgendwie cool, finde ich, als auch so lyrisch, so vom Text her, passt es gut zu der Story, Bury a Friend. Ich finde es ganz schwierig, ansonsten drüber zu sprechen. Ja, also es gibt so ein paar, man kann über ein paar Figuren sprechen, ohne jetzt in die Spoiler zu gehen. Weil ansonsten gibt es halt eben noch den jungen Polizisten Pryor, ich weiß nicht, aber wie heißt er? Pete, glaube ich. Peter Pryor. Seinen Vater Captain Hank Pryor, der ist auch Captain, der Christopher Eccleston. Das fand ich ein bisschen komisch, weil bei dem, das ist so lustig, Christopher Eccleston ist Engländer, ja, und dem habe ich seinen amerikanischen Akzent nicht wirklich abgenommen. Den spielt den Captain Ted Connolly, praktisch den Polizisten, der von außerhalb reinkommt. Und und dann ist noch Fiona Shaw, die Rose Aguinaldo spielt. Das ist ja die Frau da, die dann der beim Eis wohnt mehr. Und die Schauspielerin ist Irin, und da habe ich das überhaupt nicht hinterfragt, weil ich weiß gar nicht, woher ich die noch kenne.
Also ich muss sagen, insgesamt der Cast auch eigentlich sehr sympathisch oder sehr, sehr, sehr cool so. Also viele Figuren, wo man so, was mir bei Fargo jetzt bei der neuen Staffel extrem so ging, dass ich mich mit niemandem so richtig anfreunden konnte. Und hier sind selbst so die Bad Guys irgendwie so irgendwie gut gespielt oder irgendwie, man findet die Figuren dann doch irgendwie interessant zumindest. Also man guckt es gerne so, ne?
Ja, sollen wir ab jetzt die Spoilerwarnung aussprechen? Dann würde ich nämlich noch ein bisschen auch über das Ende sprechen wollen, und über andere Elemente, also und dann noch die Verbindung zur ersten Staffel, also weil das sind auch so Sachen beim Gucken, habe ich das null gemerkt und dann halt eben auch nur durch den ganzen Meta-Kommentar. Also die Rose Agnew, das ist halt eben so zu Ende der ersten Folge, die sieht halt immer so einen Mann bei sich vorm Fenster, der nicht mit ihr spricht, sondern irgendwie komisch sich bewegt und sie ist irgendwie von dem genervt und dann folgt sie dem raus. Und der geht dann halt eben, man muss dazu sagen, es ist halt alles stockduster, die Sonne geht nicht mehr auf, es ist halt in der Polarnacht und sie läuft dem nach und dann führt er irgendwie so einen komischen Tanz auf und der führt die Frau dann eben zu diesem Block, wo die Männer drin erfroren sind. Und als dann später die Polizei, sie das der Polizei meldet und sagt, ja, der so und so hat mich dahin geführt, und sie sagt noch den Namen, und dann heißt es eben, oh, der ist doch schon seit so und so lang tot. Ja, dass das quasi ein Geist war, der sie dahin geführt hat. Und das ist so eine der ersten Sachen, also ganz abgesehen, dass diese ganze Story sehr gespenstisch ist eben, wo so diese übernatürliche, in diese übernatürlichen Elemente reinkommen. Und ich finde es ist relativ schwierig, weil ich bin eigentlich immer so jemand, der dann gerne so das gerne alles rational erklären möchte. Aber am Schluss dieser Staffel finde ich es ist schwierig, da nicht weiterhin übernatürliche Sachen drin zu sehen, weil es einfach manche Plotholes einfach nicht geschlossen werden, manche Sachen einfach ein bisschen vielleicht unbefriedigend bleiben. Aber ich finde, thematisch hat es einen guten Bogen. Also ich finde die ganze Thematik. Und ich finde vor allen Dingen interessant, und ich glaube, das ist auch was bei Leuten, die dieses sehr männlich zentrierte der bisherigen Staffeln, das denen fehlt. Und das, finde ich, wird cool überführt, dass im Endeffekt die Wissenschaftler eigentlich, ja, das habe ich im Nicht-Spoiler-Part gar nicht gesagt, dass die Zunge ja die Zunge von der ermordeten Annie Kotok ist. Und also eine Native American Aktivistin, die gegen das örtliche Bergwerk aktiv war und protestiert hat und die hat als Hebamme gearbeitet und es gab halt eben vermehrt Totgeburten durch eventuell vergiftetes Trinkwasser und das ist so ein bisschen so und die ist halt eben umgebracht worden bestialisch und das ist vor 6 Jahren nie aufgeklärt und daher kennen sich eigentlich auch die Jodie Foster und die Kelly Rice Figuren und die sind aber darüber oder später über was anderes zerstritten und haben nicht mehr zusammengearbeitet. Und haben auch die Kelly Rice, die Navarro hat auch die Behörde gewechselt und ist State Trooper geworden statt Polizistin und das ist so der ganze Kontext, aber dass es im Endeffekt dann auch darum geht, wer hat eigentlich die Annie Kotok ermordet und das ist dann so die, das wird aufgelöst, aber die, was jetzt wirklich mit den Wissenschaftlern passiert ist, das ist eigentlich, es ist, sagen wir so, es gab eine gute Auflösung dazu, aber meiner Meinung nach keine gute Erklärung. Und die Zunge ist so ein total loses Ende, das eigentlich keinen Sinn ergibt.
Ja, und halt dann da ist ja dann diese Verknüpfung auch mit der Rose und dem verstorbenen Mann, der irgendwie der Vater von dem Rust Cole sein soll aus der ersten
Richtig, Staffel, ne? Das habe ich schon wieder vergessen, das wollte ich mich eigentlich
das
sagen.
Das wird gar nicht, also das, ja. Und das genauso, also das ist der eine Bezug, dann sieht man, hat man immer so ein Spiralensymbol, was auch nicht richtig, das fand ich dann auch ein bisschen unnötig,
das einfach
weil dann am Schluss auch nochmal so dieses Fossil dann in der geheimen Forschungshöhle auftaucht, das dann auch in so einer Spirale im Eis liegt, was aber auch überhaupt nicht erklärt wird.
Richtig.
Also das hätte man komplett streichen können. Und dass dann irgendwie die Minengesellschaft, genau, das kommt auch in der ersten Staffel vor, und die Familie, der
ja, zumal das Spiralensymbol
Mine gehört.
In der ersten Staffel.
Oder die Forschungsstation, irgendwie ist diese Tuttle-Familie, die auch in der ersten Staffel also diesen Schänderring hat.
Genau, und das ist alles, das hätte man alles feinsäuberlich wieder rausschneiden sollen und weglassen. Also dieses Spiralsymbol, das war mir gar nicht klar, dass das aus der ersten Staffel war, weil dann hätte man irgendwie anderes, also so einfach nur, dass der, das hätte vollkommen gereicht, weil das ist ja dann die Connection zwischen dem einen Wissenschaftler und der Annie Kotok, dem Clark, ich weiß nicht mehr, wie mein Vornamen heißt, aber der auf jeden Fall der Wissenschaftler, der in Wirklichkeit überlebt hat, und gar nicht mit in dem Eisblock, dem Leicheneisblock, dem Corpsicle war. Ja, und die Tuttle, Es wird nur gesagt, dass irgendwie die Mine über mehrere Ecken eben einer Tuttle United Firma gehört. Und das ist halt eben dann wiederum die Firma, oder die Familie Tuttle ist wohl aus der ersten Staffel. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was mit der Name der Forschungsstation hat, glaube ich, auch noch irgendeine Bedeutung, Zalal. Aber in was auch noch interessant ist, und das wird aber, glaube ich, nie extra gesagt, Zalal ist entnommen. Moment, ich muss kurz suchen. Das wird total gaga. Und zwar ist Zalal der Name einer. Ist das ein Figur, ein Schiff? Nee, eine Insel. Und zwar ist es eine Insel im Südpolarmeer. In einem Roman von Jules Verne, der entweder die Eissphinx oder Verschollen im Eismeer heißt. Le Sphinx de Glace, also das ist ja die Eissphinx, ist der französische Originaltitel. Und das ist eine von Jules Verne als Fanfiction geschriebene Fortsetzung des Romans The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket von Edgar Allan Poe. Ist es nicht gaga? Also das ist so, aber das ist jetzt nicht so ähnlich wie jetzt irgendwie hier The King in Yellow oder The Yellow King, was ja von diesem Südstaaten Lovecraft, ich habe vergessen, wie er heißt, aber in der ersten Staffel ist das ja so, dass das so dieser mythologische Überbau ist, so ein bisschen. The King in Yellow ist von einem Autoren namens Robert Chambers. Und das war ja auch so.
Wobei ich da auch, deswegen hatte ich gedacht, vielleicht gucke ich die erste Staffel nochmal, aber irgendwie ist es mir auch zu creepy. Aber ich hatte da auch das Gefühl, dass auch diese ganzen mythologischen Sachen nie so richtig zu Ende erklärt werden.
Also, nee, genau. Dass
es irgendwie immer so offen bleibt, so was hat das jetzt mit diesem King in Yellow und ist das irgendwie ein Satanskult?
Richtig.
Oder was ist mit dieser Familie jetzt? Das wird ja auch in der Staffel einfach nicht zu Ende erzählt.
Genau, ne? Und das ist deswegen, das ist eigentlich auch da, gibt es viel mehr Parallelen, oder sagen wir so, da finde ich, sollte man nicht jetzt die vierte Staffel für etwas kritisieren, weil die Leute haben auch, weil ich weiß auch, dass ich enttäuscht war von der Auflösung bei True Detective Staffel 1. Ich hatte dann aber auch vielleicht auch schon ein bisschen andere Erwartungen und ich fand einfach dann die thematische Auflösung, dass eben die Frauen unbemerkt, dass auch hauptsächlich die indigenen Frauen des Ortes tatsächlich wussten, dass die Wissenschaftler verantwortlich waren für den, oder herausbekommen haben, dass die Wissenschaftler verantwortlich waren für die Ermordung von Annie Kotok, die ermordet haben und haben dann praktisch kollektive Rache geübt, aber was genau passiert ist, erfahren wir nicht und die werden natürlich auch nicht bestraft und es wird auch nicht polizeilich aufgeklärt, sondern nur so, wie erfahren, in einer hypothetischen Erzählung und visuell auch dargestellten Rückblende. Aber wir erzählen, das ist eh interessant, also was wir sehen und was halt eben gesagt wird, dass wir teilweise halt eben auch Rückblenden sehen, die dann dem Gesprochenen widersprechen. Also wie zum Beispiel der Clark ja auch erzählt, dass er nicht beteiligt war, aber er in Wirklichkeit derjenige war, der dann zum Schluss die Annie dann wohl erstickt hat, als sie dann nach irgendwie weiß Gott wie vielen Stichen noch gelebt hat. Was auch ziemlich gruselig alles ist. Es gibt natürlich Sachen, die wenig Sinn ergeben. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass man den Permafrost, um dort Forschungsergebnisse rauszuholen, nur auftauen kann durch globale Erwärmung oder aber durch Umweltverschmutzung durch ein Bergwerk. Das ist doch Quatsch. Du kannst dich mit dem Föhn in eine Eishöhle stellen oder mit heißes Wasser einleiten, um Eisblöcke rauszutrennen. Und das ist einfach, da muss ich sagen, hätte man auch mal kritisch drüber lesen können über das Skript, um solche Sachen zu bereinigen, weil das einfach irgendwie so Captain Planet-mäßig fast schon ist, so. Wie böse die Wissenschaftler sind. Aber das ist, fand ich, einen netten, weil das habe ich nicht so richtig als Twist erwartet und man konnte schon erahnen, dass da noch was kommt, weil diese Frau, das war nämlich in der ersten Folge, die Frau da, die hier Krabbenverarbeitungsfabrik, da gibt's auch dieses Handgemenge, wo dann auch die Navarro da hinkommt und dann diesen Mann festnimmt und dann später sich auch mit dem Typen prügelt, nachdem ihre Schwester gestorben ist. Und diese Frau, das ist ja die Frau mit den amputierten Fingern, deren Handabdruck dann nachher auf der Hatch ist, also dieser Luke, der Einstiegsluke zu dem unterirdischen Eislabor, heißt eine Eisdiele hier in Bonn, also zu diesem Labor in dieser Eishöhle, was auch ein bisschen, Ja, der Schluss, ich finde das so komisch. Es gibt halt die beliebte Hypothese, dass die Navarro am Schluss auch nicht mehr lebt, sondern dass sie eventuell auch Selbstmord begangen hat. Dass sie quasi nur als Geist erscheint da neben der Jodie Foster. Gefällt mir überhaupt nicht. Mag ich nicht, weil das so ein bisschen, also und zumal sie vorher ja auch eine Selbstmord hier Hotline-Hinweis und so hatten in der Folge mit der verstorbenen, wo die Schwester Selbstmord begeht, weil das ja auch eine ziemlich krasse Story ist mit der Schwester eigentlich. Und das ist ja auch so, dass die Schwester, die wird ja wirklich so gehauntet von ihrer toten Mutter, so, das ist echt creepy. Dass die Navarro dann auch so, die geht aufs Eis und die Jodie Foster, sie irgendwie kommt ins Reine. Da hätte ich auch noch ein bisschen mehr Aufklärung erwartet, was mit ihrem Sohn passiert ist, weil es gab ja einen Autounfall, aber ich weiß nicht genau, war sie schuld, ist sie gefahren, weil es war wohl ein Drunk Driving Accident und so. Ich weiß nicht genau, ob dabei auch ihr Partner, der Vater des Kindes, der dann wahrscheinlich auch der leibliche Vater von ihrer Stieftochter ist, ne? Das ist ja auch noch dieser ganze Konflikt, ich muss einfach sagen, ich mochte diese ganze Thematik, dass es sich mal um amerikanische Ureinwohner dreht. Ob da jetzt vielleicht Fehler drin sind, weil Isa Lopez so gar nicht aus Alaska kommt, dass das vielleicht besser gewesen wäre. Aber da waren, glaube ich, auch die Autoren hoffentlich beteiligt oder gab zumindest Berater, um das Ganze da ein bisschen wasserfest zu machen. Aber die Kelly Rice ist ja auch nicht Inuit. Oder ich habe jetzt gelernt, auf Englisch gibt es da noch ein anderes Wort für Leute, die zu Inuit gehören, Inupiaq oder so, für Angehörige der Bevölkerungsgruppe oder der Stämme. Weil die ist nämlich, ja, auf jeden Fall irgendwas anderes, nordamerikanisch, indianisches. Also, pardon, aber ich glaube, darf man auf Deutsch noch Indianisch sagen? Amerikanisch, ureinwohnerisch. Kelly Rice ist Cherokee and Nipmuc ancestry. She's a member of the Seekonk Wampanoag tribe. An der amerikanischen Ostküste. So ansonsten. Ja, die ganze Storyline mit dem Vater, der gecatfished wird, also diese russische, vermeintliche russische Geliebte hat, was aber einfach nur ein erfolgreicher Betrug ist, ihn auszunehmen, unter einem Vorwand, dann so hoch, das finde ich, weiß ich auch nicht. Das ist so im Endeffekt, damit er was zu tun hat, und dann wird aber auch klar, wie viel Dreck der am Stecken hat. Wobei es eh schon hochverdächtig ist, dass der die Akten bei sich zu Hause stehen hat, so zu dem Mord an der Annie. Aber auch das, ich finde also auch diese ganze Storyline mit, dass die Danvers, die Jodie Foster, Jodie Foster hat ihre Figur selber in einem Interview eine Alaska Karen genannt. dass die so eine üble Chefin ist und ihn so von seiner jungen Familie fernhält, so richtig toxisch, also ihn irgendwie immer nach Feierabend anruft und so weiter, und der dann auch ständig seine Familie wirklich vernachlässigt, und das mündet ihr dann nachher darin, dass er dann rausgeschmissen wird zur Silvesternacht und dann aber praktisch der Jodie Foster das Leben rettet und seinen Vater über den Haufen schießt. Und dann noch dessen Leiche entsorgen darf. Unterm Eis. Ja. Also ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsames Fernsehen und auch nochmal interessant. Ich habe, glaube ich, die ersten drei Folgen, vielleicht sogar vier, innerhalb von einer guten Woche gebinged, weil die schon alle draußen waren, weil ich einfach gewartet hatte. Und dann doch gedacht habe, ja, komm, lohnt sich wahrscheinlich schon, guck mal rein. Dann habe ich es jetzt, wo sie alle draußen, also ich glaube, ich weiß nicht genau, ob man mehr davon hat, ob die Serie, also das ist ja manchmal interessant, weil ich finde, dieses ganze Podcast drüber hören, also was ich mache, so dieses nochmal sacken lassen, das geht besser, wenn du Abstand hast dazwischen. Andererseits kann so eine Serie natürlich auch sehr stark davon gewinnen, wenn man so wegbingen kann. Aber das sind, glaube ich, einfach sehr unterschiedliche, aber können beide was für sich haben als Ansehererlebnis, sowas so und so zu schauen.
Ja, wobei ich überlege gerade auch nochmal die ganze Zeit so, gerade mit diesem starken Auftakt, mit diesem grotesken Leichenfund so, was dann alles noch kommt, und das dann so ein paar Sachen, also weil es gibt ja auch Zum einen gibt's halt Wind River, was halt dann so ein bisschen dieses Gesellschaftskritische so anzieht, aber zum anderen hast du natürlich auch sowas wie The Thing oder so, ne, wo es ja auch um Forscher geht in der Station im ewigen Eis und so. Und dann kommt halt irgendwie so eine namenlose Bedrohung. Also dieses ganze, also das ist halt eine klare Entscheidung der Serie, in welche Richtung die geht, aber trotzdem werfen sie dann doch sehr viele Nebelkerzen aus. Vor allem denke ich da auch nochmal an diese Figur von diesem komischen heroinabhängigen Deutschen, Otis Heiss, den sie dann irgendwo aufspüren in so einem stillgelegten Baggerwerk da, der dann irgendwie vor 20 Jahren auch mal irgendwie so ein traumatisches Erlebnis hatte, wo man überhaupt nicht mehr, was überhaupt nicht damit in Zusammenhang dann erklärt wird, so was das jetzt eigentlich ist, was der entdeckt hat oder dass der irgendwie auch auf irgendwelche Ungereimtheiten gestoßen ist und dann total fix und fertig ist. Also es sind lauter so Sachen, wo man denkt, so das hätte auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen können, wäre dann vielleicht aber auch irgendwie dann völlig spacig geworden. Und vielleicht ist es dann doch gut auch, wenn man dann auch mit einem gewissen gesellschaftskritischen Aspekt dann da auch so dieses Frauenthema, dieses Inuit-Thema, dieses, ja gut, Umweltverschmutzungsthema, aber auch einfach so diese Art der kollektiven Rache, wie sie am Schluss beschrieben wird. Das ist doch noch eine sehr starke Szene einfach, dass das man auch dann so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt wird, so von wegen, ja, hier, es gibt jetzt nicht das große Eismonster oder sowas oder die Spukgestalt, sondern es ist einfach wirklich eine eiskalte, im wahrsten Sinne des Wortes, Rachegeschichte.
Ja, ich muss auch sagen, dass es nach wie vor sehr komisch ist, dass wie die jetzt tatsächlich gestorben sind, weil das wird ja nicht wirklich aufgeklärt, wie das sein kann, weil das ist einfach so, das hat einfach was Übernatürliches, ne? Also es gibt aber tatsächlich einen Fall, dass in der Sowjetunion 1959 eine Gruppe von Wanderern an einem Bergpass wohl auch in einem Schneesturm gestorben ist, auch unter komischen
Umständen. Diatlov-Incident.
Ja, Diatlov-Pass-Incident. Hat ja auch einen deutschen Artikel. Ja. Unglück am Diatlov-Pass. Es gab auch noch dieses Schiff, die Marie Celeste, da weiß ich aber auch nicht, oder Mary Celeste, ein kanadisches in Kanada gebautes, unter amerikanischer Flagge gefahrenes Handelsschiff, das wohl ich weiß nicht genau, ob das leer wieder aufgetaucht ist, also irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall. Und außer The Thing, also die Isa Lopez sagt auch, dass The Thing eine Inspiration war, aber auch The Shining und Alien, also zumindest die Dynamik so auf dem Schiff, also für die Forschungsstation, weißt du? Aber das ist auch eigentlich nur eine Szene in der ersten Folge. Ja, aber dieser Otis Heiss, ich habe schon ein Problem damit, wenn jemand als Deutsch eingeführt wird und dann geben sie den Namen. In Deutschland heißt niemand Otis Heiss. Also Heiss vielleicht noch als Name in Deutschland, aber Otis heißt in Deutschland keiner. So, und sorry, das ist einfach sowas, wo ich mir echt denke, das habe ich so oft, aber genauso wird es ja Leuten geben, wenn du jetzt Inupiaq bist, und du guckst das und lebst in Alaska oder hast Vorfahren aus Alaska und dann merkst du natürlich auch Sachen, die dir sauer aufstoßen. Und ich denke immer auch so, hey, sorry, aber kann man da nicht mal kurz einen Deutschen fragen, ist Otis ein deutscher Vorname? Nein, Otis ist kein deutscher Vorname. Aber ist auch nicht schlimm, der wird auch noch von einem Dänen gespielt. Aber das ist mir Latte. Warte mal, oder? Wer spielt den Otis Heiss?
Hat auf jeden Fall einen guten deutschen Akzent, finde ich. Das,
Fandst du das gut? Ja, ich war nicht sicher. Otis. Da steht hier irgendwo der Schauspieler vom Otis Heiss auf Wikipedia. Muss ich da etwa doch auf einen im IMDb gehen? Ich hatte das nachgeguckt. Aber. Nee, ich will nicht die Episode List. Das hilft mir so nicht. Ah, nee, Moment, da muss ich auch jetzt hier in die, das war dumm, Topcast, Hank Pryor, Julia Petra, Anders Lund. Ja, ist auch ich glaube, ich haben viele isländische Schauspieler drin, weil es ja in Island gedreht wurde. Also der Lund zum Beispiel wird von einem Isländer gespielt. Äh, Sorry, ich bin jetzt gerade, es ist nicht mehr so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Aber ich bilde mir ein, ich hätte das irgendwo gelesen. Der ist in der 5. Folge, glaube ich. Oder ist er in der 4? Ja, also wie gesagt, ich habe, das ist auch so was. Die Serie hätte wahrscheinlich ein bisschen profitieren können, wenn die Staffel auch noch 2 Folgen mehr hätte gehabt hätte. Da hätte man
vielleicht noch mehr Zeit. Ja, ich fand's auch, dass es nur 6 Folgen waren. Ich war dann doch auch ein bisschen enttäuscht. So. Also sie haben dann irgendwie hätten ruhig auch 8 oder vielleicht nicht unbedingt 10, aber so 6 fand ich dann doch arg.
Ja, genau.
Und, wobei die ja alle. Die waren alle so eine Stunde lang, oder? Aber trotzdem, ja.
Klaus Tange heißt der Schauspieler. Ja, Däne. Aber ich nehme alles zurück. Aber auch, ja gut, aber er ist German born. Also vielleicht hat er den Namen Otis ja auch erst angenommen, als er in den USA war. Geboren in Kopenhagen, aufgewachsen in Deutschland und in der Schweiz. Der Schauspieler. Has lived and worked in Italy, France and Germany. So, known for The Bridge. Das Original dann wohl. Hat er irgendeine Deutschen unter anderen Umständen, aber das ist mir auch sehr. Lasse Bastrup hat er da gespielt. Ich gucke gerade, nee, also ich weiß nicht, ob der irgendwann mal auch deutsche Rollen hatte, deutsche Fernsehrollen. Sieht nicht so aus. Naja. Aber ich vermute mal, dass er Deutsch kann, wenn er in Deutschland teilweise aufgewachsen ist. In der Schweiz. Naja, der Klaus. Oh, das heißt. Ja, nee, aber das ist auch so, da gibt's echt so Sachen, da wäre manchmal auch weniger mehr gewesen, weil ich glaube, entweder hätte man das Ganze aufräumen können und daraus einen 2-stündigen Film machen, oder aber man hätte sich noch mehr Zeit genommen, um Sachen besser zu erklären, weil ich muss es sagen, dass dann, und dann auch selbst wieder dann, die letzte Folge ist so, da überschlägt sich das so total, also mit dem Otis Heiß, dass der Hank den umbringt und dann der Hank dann auch indirekt der Suicide by Cop begeht, dass er dann praktisch andeutet, die Jodie Foster erschießen zu wollen und dann damit seinen Sohn zwingt, ihn zu erschießen. Das ist so, das ist dann so krasse Beschleunigung, nachdem das vorher dann so, weiß ich nicht, noch irgendwie fast gefühlt Zeit verschwendet wurde. So. Also auch so, hätten ja theoretisch auch schon, weißt du, ich habe das Gefühl, dass der Eisblock, dass der Corpsicle da in diesem Eishockey, auf dem Eishockeyspielfeld zum Auftauen liegt, dass das mir mit über 3 Folgen ging. War vielleicht in Wirklichkeit nur 2, aber auch das hätte man alles irgendwie am Anfang ein bisschen raffen können, damit man mehr Ende mehr Zeit hat, oder aber das Ganze insgesamt ein bisschen ändern. Weil ich habe auch das Gefühl, dass auch in der letzten Folge eigentlich auch dafür, dass die Folge über 1 Stunde lang ist, nicht so viel drin passiert. Und da dann auch wieder Zeit verschwendet wird. So, also, naja. Aber,
Und was ich auch nach wie vor, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist ja, dass sie auch in der 2. oder in der 3. Folge ja dann irgendwann so einen Wohnwagen finden, in dem der Clark, dieser verschwundene Wissenschaftler, wohl gehaust hat, der so vollgestopft ist mit irgendwelchen so komischen Puppen und Erinnerungsstücken, so an diese Annie Kotok.
Ja.
Und auch so mit so Spiralen und allem, also was das, also ob der da irgendwie seine Trauer mit bewältigt hat, so.
Doch,
oder was?
Genau, also der war wohl schon ziemlich psychotisch unterwegs. Und das finde ich irgendwie noch relativ, das ist so die Connection dann, also dass sie, also ich weiß gar nicht, wie sie rauskriegen, dass er das gleiche Tattoo hat wie sie. Und dann diesen Wohnwagen, erfahren sie ja auch, dass der den gekauft hat, und dann ist auch nicht so ganz klar wofür, aber den hatte der sozusagen als Liebesnest wohl gehabt mit der Annie, und dann finden sie den, und dann ist dann da drin ja wie so ein Altar, und da ist dann aber auch ihr Handy. So, aber dann ist aber auch schon, dann wird ja auch klar, dass da noch mehr eine Connection ist, zwischen dem Verschwinden der Wissenschaftler und der Mordung, dem Mord an der Annie. Das fand ich noch okay, aber auch war ein bisschen übertrieben, wie das dann, das war nämlich auch wieder so Staffel 1 mäßig, wie dann dieser Wohnwagen aufgemacht war. Da lag ja dann auch irgendwie so wie so eine Puppe da im Bett, was dann auch, wo ich dachte, ist das jetzt noch eine Leiche? Nee. So, Ja, also es gibt schon so Sachen, die einfach unrund sind. Und die Zunge ist halt eben echt so ein Riesending, weil das wird nicht geklärt, wie diese Zunge, wer die Zunge rausgetrennt hat und wie die Zunge dahin gekommen ist. Ja. Was übrigens nicht namentlich genannt wird, das habe ich nur aus dem Kommentar, dass es eine Inuit-Gottheit gibt namens Setna, die irgendwie so eine Art Meeresgöttin ist und die hat so abgeschnittene Finger. Und das ist nämlich so, dass das Kind von dem Peter Pryor, der ist ja mit einer Ureinwohnerin verheiratet und hat ein gemeinsames Kind und dieses Kind malt ja was und da ist nämlich so, das ist wahrscheinlich diese mystologische Figur, die da gemalt, weil das nämlich so eine, das habe ich erst gedacht, dass das eine Person sei, die sich die Pulsadern aufgeschnitten habe, aber das sind wohl blutende Finger und das ist wohl eine Darstellung oder Beschreibung von dieser Meeresgöttin. Und dann gibt es nämlich auch noch ganz viele Fan-Theorien, dass eigentlich dieses She's Awake sich nicht auf die Annie bezieht, sondern auf Setna und dass das Ganze alles sozusagen unter, dass das praktisch die Meeresgottheit, die Leute geholt hat im Eis, so, ne? Das wird aber nie ausgesprochen, so. Also das ist nur rein im Fantheorie-Bereich. Und was ist noch Fantheorie? Ja, genau, also ja, aber
was jetzt eigentlich The Night Country genau ist, ne? Weil es gibt ja, auch Höhle, an einer Stelle, ne? Diese aber Erzählung, das ist halt auch, wenn du ins Eis einbrichst, bist du im Night Country und diese Steine mit den Spiralen warnen dann vor so Stellen im Eis und,
und Night Country ist aber eigentlich auch einfach eine Beschreibung, ja, Alaska, weil da ist halt monatelang Nacht, so. Deswegen fand ich das irgendwie auch so, okay. Ich fand es eigentlich schon ganz komisch, dass das dann zu so einer Metapher wird. Aber
was ich noch, also auch so dieser Eisbär, der so an so zwei, drei Stellen vorkommt mit diesem
der Einäugige,
ein Auge, ja, das ist ja auch wie so ein Vorbote irgendwie, also der ja auch offenbar ja eher so ein Geist ist, ne?
Ja, das ist aber, glaube ich, auch, das ist wiederum ist eine Anspielung an den verstorbenen Sohn, weil sie hat ja dieses Stofftier, das nur ein einäugiger Eisbär ist und das ist von ihrem verstorbenen Sohn. Deswegen, also das ist so, ja. Also, und auch was jetzt so die Bewandtnis ist von Twist and Shout. Und da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, das ist wahrscheinlich der billigste Beatles-Song, den man kriegen kann, weil er nicht von den Beatles geschrieben ist. weil das ist echt so, das ist auch komisch, weil das halt auch, dann gibt's auch noch irgendwie einmal so ein langsames Cover, wird ja auch genutzt von Twist and Shout. Und es gibt einmal auch ein langsames Cover von Save Tonight am Ende von einer Folge. Das ist irgendwie, die Musikauswahl ist teilweise auch ein bisschen komisch. Wobei das auch geil verstörend ist, weißt du, wenn du dann da in diese, wo die in diese Station reinkommen und da läuft der Fernseher, da fängt ja noch in der Schleife diese eine Szene, in der Matthew Broderick irgendwie lip-synct zu, also praktisch Playback den Song von den Beatles singt in dieser Parade. Ja. Aber Twist and Shout wurde halt auch gesagt, dass im Endeffekt ja so sind die ja die Leute geschrieben, gestorben. Twisting and Shouting sind da im Eis erfroren. Grotesk. Aber
ja.
Wobei, also da gab's dann, aber dieser Tierarzt meint auch noch, dass sie einen Herzstillstand gehabt hätten und nicht erfroren seien oder so. Und das ist ja dann, das spricht ja sozusagen dann der offiziellen Erklärung. Wobei dann nachher die Auflösung ja auch ist, dass Jodie Foster die sozusagen abzeichnet, weil sie ja nicht die vermutlich wahren Schuldigen ja nicht zur Rechenschaft zieht. Jo, ich glaube, das war genug. Ich habe ganz vergessen, während der Non-Spoiler-Sache auch noch eine Empfehlung auszusprechen. Aber ich glaube, ich habe am Anfang ja schon gesagt, hat Stärken, aber auch Schwächen, die Staffel. Aber insgesamt war das für mich so nochmal ein gefundenes Fressen, weil ich war auf der Suche nach was, was mich so packt. Und das war dann auch so, als ich die dann angefangen habe, die erste Folge.
Also atmosphärisch ist es extrem dicht.
Genau.
Ich finde nach wie vor Jodie Fosters Rolle extrem überzeugend. Auch die anderen eigentlich alle sehr gut gespielt. Und man muss über ein paar Loose Ends sozusagen hinwegsehen. Aber dann, also rein optisch lohnt es sich auf jeden Fall und so stimmungsmäßig.
Ja, Atmosphäre, volle Punktzahl. Auf jeden Fall so. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, können wir uns verabschieden. Ach, jetzt sehe ich gerade, wir nehmen jetzt gerade schon wieder 49 Minuten auf zu True Detective. Dann, ja, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir werden dann vermutlich irgendwann im März die nächste Folge haben. Ansonsten, bis dann.
Jo, ciao.